aber man hat schon oft das Gefühl, man kommt in den Raum und man muss sich erstmal beweisen. Weil die schauen dich an und denken sich, die ist jung, sie ist eine Frau, gucken wir mal. Und dann kriegt man auch oft sehr, wie soll man sagen, herausfordernde Fragen. Und ich bin da schon, oder ich gehe da schon in so einer Einstellung rein. Ja, ich kann das, ich bin kompetent, aber ich muss es denen erstmal beweisen. Welcome to the
Welcome to the jungle. Heute bei Welcome to the Jungle endlich mal wieder eine Frau. Wir begrüßen heute, oder ich begrüße heute Victoria Mühlhaupt, Head of CSM Mid-Market EMA bei Lina X. Unsere heutigen Themen sind junge Frauen im Tech-Umfeld, Gen Y und über die Herausforderung des Hereinwachsens in Führungspositionen. Sehr interessantes Gespräch, bei dem man sehr viel mitnehmen kann. Welcome, Victoria Mühlhaupt.
Danke, Udo, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Sehr gut. Was macht Lean IX?
Lean IX ist, Lean IX erstmal der Name, steht für Lean Information Exchange. Und Lean IX ist eine Firma, die 2012 in Bonn gegründet wurde. Und wir sind im Bereich Enterprise Architecture tätig und haben da eine Software, die ich mit meinen Kollegen zusammen für unsere Kunden auch betreue und mit den Kunden implementiere. Das Thema Enterprise Architecture sagt jetzt nicht jedem was, deswegen ganz kurz noch dazu. Enterprise Architecture ist eine Disziplin in der IT, relativ ein Nischenbereich, aber sehr, sehr wichtig für große Unternehmen, um einfach eine Visibilität in ihre IT-Struktur zu bekommen und zu verstehen, welche Abhängigkeiten habe ich also zwischen meinen Applikationen, welche Technologie ist vielleicht veraltet, einfach da zu verstehen, wovon bin ich eigentlich abhängig als IT und da halt auch die Verbindung dann zwischen der IT und dem Business herzustellen und auch zu verstehen, welche Kosten haben wir eigentlich und wie genau sind solche Transformationsprojekte, wie wirken sich die dann auch auf unsere Business aus, genau.
Wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Im Unternehmen sind wir knapp 600 Mitarbeiter.
Ihr seid ja ziemlich schnell gewachsen, glaube ich, ne?
Ja, also wie gesagt, jetzt aus den 10 Jahren, letztes Jahr haben wir 10-Jähriges gefeiert und jetzt sind wir schon 600 Leute. Ich bin seit 2021 im Unternehmen und ich glaube, als ich gestartet bin, waren wir so 300 und jetzt sind wir fast doppelt so viele. Also wir wachsen schon sehr schnell, ja.
Wie ist das für eine Mitarbeiterin in einer Führungsrolle jetzt für dich, wenn so schnell so viel, also Verdopplung der FTEs ist ja dann schon ein Brett, ne?
Ja, und es ist auch, also für mich natürlich schon sehr spannend gewesen, weil ich habe selber bei Lina X nicht in einer Führungsrolle gestartet, habe jetzt auch bei Lina X meine erste Führungsrolle. Ich bin zu Lina X gekommen und war in einer Customer Success Manager Rolle. Also ich habe davor auch Customer Success Management gemacht, muss man vielleicht auch kurz erklären. Also Customer Success, oft in Deutsch sage ich so Kundenbetreuung, aber es steckt natürlich deutlich mehr da drinnen, in dem Bereich seine Kunden erfolgreich zu machen. Habe das aber auch schon davor gemacht und habe dann gesagt, ich möchte eher so einen technischeren Bereich und bin dann zu Lina X gekommen und habe von Anfang an gemerkt, so da ist Schwung drin und es geht schnell voran und bin auf diesen Zug aufgesprungen und habe gesagt, ja, dann muss es ja nicht nur in der Firma schnell vorangehen, sondern auch für mich. Und bin jetzt von eben selber Customer Success Manager seit April diesen Jahres eben in eine wirkliche Führungsposition dann auch aufgestiegen und finde es einfach ein spannendes Umfeld, wenn so schnell wächst, so viel Veränderung drin ist. Also es passt zu mir und zu, dass ich eher ungeduldig bin. Deswegen, ja.
Kurz, wo kommst du her? Was hast du studiert?
Ganz was anderes. Also ich komme aus Maisach. Das kennt man nicht so wirklich, weil man nicht aus München oder aus dem Münchner Westen kommt. Also Maisach ist ein Fellbrucker Landkreis und bin in Grömzell zur Schule gegangen. Shoutout. Habe dann nach der Schule entschieden, dass ich, weil ich sehr gerne Französisch spreche und den Französischunterricht immer eines meiner Lieblingsfächer war, habe ich dann entschieden, dass ich deutsch-französische Studien studiere, also nicht auf Lehramt, sondern wirklich einen eigenen Studiengang. Das Coole an deutsch-französischen Studien ist, dass man sowohl in Deutschland als auch in Frankreich studiert und dann einen Abschluss in beiden Ländern hat und ein super breites Wissen sozusagen sich aneignen kann, weil es interdisziplinär ist und man sich seine Kurse so ein bisschen selber zusammenstellen kann, aber natürlich auch viel Sprache dabei ist. Und genau, dann war ich ein Jahr in Regensburg, ein Jahr in Clermont-Ferrand und dann nochmal ein Jahr in Regensburg in meinem Studium und habe danach entschieden, ich mag wieder nach Dahuam sein und bin wieder zurück nach München und habe dann hier nach ein paar Praktika dann eben bei Xing Events angefangen zu arbeiten, damals mit einer Software für Eventveranstalter. Und dann auch über ein paar Stationen bei Xing Events bin ich eben im Customer Success gelandet. Und dann 2020 natürlich nach dem nicht so tollen Jahr für die Eventbranche habe ich dann entschieden, nach 4 Jahren ist dann auch mal Zeit für was Neues und seitdem bin ich eben bei Lina X.
Mit dem Thema Französisch arbeitest du jetzt aber momentan nicht oder bist du dann auch zuständig für wahrscheinlich ne, eure französischen Clients?
Also ja, ich bin mit der Prämisse, dass ich das wieder mehr machen möchte, eigentlich zu Lina X gekommen, weil ich damals auf LinkedIn angeschrieben wurde von Lina X mit diesem sozusagen Ansporn, dass ich mit das französische Customer Success Team aufbauen kann, weil eben jemand gesucht wurde für französischsprachige Kunden. Und da hatte ich schon einfach auch Lust mal wieder drauf, dass man mehr französische Kunden hat. Bei Xing kann man sich ja vorstellen, eher deutschsprachiges Netzwerk, deswegen wurde das immer weniger. Und dann bei Berliner X hatte ich das direkt von Anfang an. Bin da jetzt durch meine Führungsrolle ein bisschen wieder weggekommen von, weil einfach die Kunden, die wir jetzt in unserem Team betreuen, nicht ausschließlich in Frankreich sind, sondern wir da das komplette Europa-Segment im Mid-Market betreuen. Aber so ein paar französische Kunden habe ich trotzdem noch und auch im Team. Und so ganz weg ist es nicht. Aber ja, es ist jetzt nicht mal die Priorität, sagen wir es mal so.
War für dich immer klar auch, dass du in eine Führungsrolle möchtest?
Nee, gar nicht. Also es war nicht von Anfang an klar. Ich habe auch jetzt die Entscheidung eben dieses Jahr nicht komplett, also nicht sofort getroffen. Es war eher so, dass auch einige Gespräche, sowohl mit meinem Chef als auch mit meinem vorherigen Chef sozusagen in meiner Customer Success Rolle schon nötig waren, um so ein bisschen zu verstehen, okay, ja, eigentlich will ich das schon machen und eigentlich bin ich auch schon bereit dafür. Ich glaube, es ist halt immer, wenn man das noch nie gemacht hat, dann hat man immer so einen kurzen Moment der, okay, kann ich das überhaupt? Imposter-Syndrome-mäßig. Aber ich glaube, ja, man muss immer alles erstmal ausprobieren, learning by doing. Und genau, deswegen habe ich es gewagt und bisher gefällt es mir sehr gut.
Sehr gut. Hast du dich da irgendwie speziell darauf vorbereitet? Gab es ein Coaching oder Literatur oder wie hast du die Aufgabe so bewältigt für dich auch, dass du diese Zuversicht hast, dass du das kannst?
Ja, also es ist zum einen auch, also wir haben sehr viel Enablement in der Firma selber. Zum anderen ist es aber auch schon so ein bisschen davor Teil meiner Rolle gewesen. Also zum einen mache ich gerade bei einem Leadership-Programm auch mit, also Young Leadership-Programm, was wir von der Firma aus angeboten bekommen, wo einfach Dinge wie gebe ich richtig Feedback, wie entwickle ich meine Leute, welche Art von Führungsperson möchte ich sein, will ich eher der Puppet-Spieler sein, der von oben sozusagen die Fäden zieht oder am Spielfeldrand stehen wie der Coach. Das sind so Themen, die in diesem Training wirklich dabei sind und da natürlich dann auch viel Austausch stattfindet zwischen uns als Young Leaders. Und zum anderen, in meiner Rolle davor hatte ich auch schon verschiedene Personen als Buddy. Also ich war dann sozusagen schon erfahrener in der Rolle und hatte dann immer neue Kollegen als Buddy, als Freund in der Arbeit, dem man halt alles zeigt und so ein bisschen an die Hand nimmt. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht und auch gefallen. Und ich bin dann auch oft in so eine Coaching-Rolle geschlüpft. Also dann zu sagen, so ich bin jetzt nicht nur dein Buddy, sondern ich möchte dir auch so ein bisschen Tipps geben. Und das könntest du noch besser machen. Und so, das war schon da schon so ein bisschen meine Rolle. Und dann habe ich gemerkt, ja, also das könnte ich ja auch ein bisschen mehr als meinen Job machen. Und genau, deswegen habe ich dann entschieden, die Leadership-Rolle ist es.
Wie würdest du deinen Leadership-Style beschreiben?
Ich bin schon eher dieser Coach, der am Spielfeldrand steht, würde ich sagen. Also ich mag es nicht so gerne, von oben die Stricke zu ziehen. Dadurch, dass mein Team jetzt auch eher jung ist und ich selber eher jung bin, wäre es, glaube ich, für mich auch komisch, mich da irgendwie drüber zu stellen. Und deswegen, ja, also ich bin da gerne auf Augenhöhe und ich sehe es auch irgendwie so, dieses Servant Leadership, also dass man so quasi das gibt dem Team, was es braucht. Das, glaube ich, passt auch sehr gut zu meinem Leadership-Stil. Also, dass ich sage, sag mir selber, was du von mir brauchst. Ich komme jetzt nicht unbedingt mit einem von um die Ecke, weil auch viele bei mir im Team direkt von Anfang an gesagt haben, als wir so über Erwartungen von deiner Führungsperson gesprochen haben, so Mikromanagement geht gar nicht. Das heißt, ich mische mich nicht ein, wenn ich nicht muss oder wenn ich nicht soll. Aber natürlich müssen die Mitarbeitenden dann natürlich auch auf mich zukommen und sagen, ich brauche dich da, hier ist eine Eskalation oder wie würdest du es machen, genau.
Aber wie machst du es von der, gerade wir haben ja gerade das Stichwort auch Kommunikation. Hast du viele so One-on-Ones dann oder wie machst du das? Weißt du, was macht ein Coach, der am Spielfeld dran steht? Ne? Also so, dass man das vielleicht kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal beschreibt, was das bedeutet.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall viele One-on-Ones. Also wir mit allen meinen Mitarbeitern einmal die Woche setzen wir uns eine halbe Stunde zusammen und dann kommen sie mit ihren Themen. Natürlich komme ich auch manchmal mit Themen, wenn irgendwas allgemein von natürlich noch einer Leadership-Ebene, also über mir drüber irgendwie kommuniziert werden muss, aber auch auf der anderen Seite, wenn ich irgendwas gehört habe, wenn wir über ein Thema sprechen müssen, was vielleicht nicht so gut läuft oder auch wenn Sachen sehr gut laufen, ich gebe auch gern positives Feedback und auf der anderen Seite, klar, kommen dann auch meine Mitarbeiter mit ihren Themen. Das kann alles sein von administrativen Sachen zu ich möchte umziehen zu mir gefällt das nicht an der Arbeit oder aber auch wirklich sehr operationellen Geschichten, wo sie Fragen dazu haben und dann besprechen wir das. Wie gesagt, also dieses Coach am Spielfeldrand ist vor allen Dingen halt so dieses, ja, ich stehe am Spielfeldrand, ich bin selber nicht auf dem Spielfeld, also ich kontrolliere niemanden, der gerade selber sozusagen im Spiel ist, aber ich bin da, wenn man mich braucht.
Genau. Super. Also sehr gut. Was interessant ist, weil wir hatten auch schon einen Gast da, die auch beschrieben hat, als sie von der Führungskraft dann zur Vorständin geworden ist, dass da erstmal so ein gewisses Abwägen war, ne? Und so eine, ich nenne es mal, eine gewisse Unsicherheit oder ein Respekt vor der Aufgabe. So bei so Männern habe ich oft so das Gefühl, klar, ich bin der Obertyp, ja, meistens scheitert es dann aber irgendwie, ja. Also ein bisschen bedachteres Herangehen. Was waren so die ausschlaggebenden vielleicht Feedbacks, die du in dieser Zeit bekommen hast, dass du gesagt hast, ja, das war's, was ich mache, ja, wo ich mich auch reinentwickeln kann. Ich muss nicht perfekt sein, muss man sowieso nicht, ja, sondern ich kann mich da entwickeln. Was waren so die, vielleicht so die entscheidenden Aussätze, die da vielleicht da hängen geblieben sind?
Ja, also zum Beispiel sowas, dass man nicht perfekt sein muss von Anfang an, dass man nicht weiß, wie es ist, wenn man es nicht versucht hat, dass man also dass es halt auch diesen Moment geben muss, wo man es probiert, auch wenn man sagt, so eigentlich vielleicht eher in 3 Jahren. Und dass halt auch so eine Möglichkeit nicht immer kommt. Also ich habe es schon sehr stark gemerkt, als diese Stelle sozusagen, die ich jetzt habe, ausgeschrieben wurde, war ich so, ja, okay, eigentlich war es jetzt noch nicht der Moment, den ich abwarten wollte. Ich fühle mich eigentlich noch nicht hundertprozentig bereit. Aber würde ich das in 2 Jahren, wenn es die Möglichkeit nochmal gibt, weiß ich ja auch noch nicht. Und auf der anderen Seite weiß ich ja nicht, ob die Möglichkeit in 2 Jahren nochmal kommt. Deswegen einfach sozusagen zu sagen, okay, ich springe jetzt ins kalte Wasser, das ist dann halt schon wichtig. Und erstmal auch, ja, schon ein bisschen angsteinflößend. Aber lohnt sich meistens. Und ich bin jemand, der sehr wenig Sachen bereuen will. Und man bereut immer die Sachen, die man nicht gemacht hat. Deswegen,
just einfach do machen, it. Ne? Das ist genau. Learning by doing ist sehr gut. Gibt es Vorbilder für dich?
Oh, voll schwierige Frage. Also ja, schon in einer gewissen Art und Weise. Zum Beispiel auch bei uns in der Firma schaue ich sehr stark auch auf andere Frauen in Führungspositionen, die auch schon länger in der Firma sind oder auch allgemein in den Positionen, um einfach sich da was abzugucken. Und das ist natürlich auch ein Thema, was ich selber so ein bisschen versuche zu treiben, weil Women in Tech, also in der IT, halt total unterrepräsentiert sind und es diese Vorbilder halt viel, viel weniger gibt. Und dann hast du halt nicht die, also in Softwareunternehmen ist es halt sehr oft, dass der CEO die Führungsschiene sehr stark von Männern geprägt ist. Und dann siehst du dir das an, denkst dir, ja, coole Firma, coole Leute, aber ich sehe mich da jetzt selber nicht repräsentiert. Und deswegen schaue ich da schon immer sehr stark drauf, gibt's da eine Frau, kann man sich mit der vernetzen? Das finde ich total wichtig. Und genau, da sehe ich mich halt auch am ehesten dann wieder gespiegelt.
Darf man dann fragen, du hast es gerade so beschrieben, also für mich hört sich so an, wahrscheinlich ist das so, ne, dass hauptsächlich du dir dann ein weibliches Pendant suchst, ja? Warum kein männliches, einfach mal so Interesse halber? Weil du dann nicht die gleichen Themen so frei vielleicht von der Leber weg besprechen kannst?
Ja, also ich glaube, man hat als Frauen schon natürlich Themen, die Männer einfach nicht haben, einfach schon allein biologisch. Aber klar, also ich habe auch männliche Mentoren und Vorbilder. Ich finde es immer sehr schwierig, Vorbilder, also in dem Sinne zu haben, weil jeder legt sein eigenes Leben und hat irgendwie andere Voraussetzungen. Deswegen, klar, also ich kann schon sagen, ich finde es beeindruckend, auch wie unser CEO unsere Firma führt, aber ich werde ja nie an die gleiche Stelle kommen wie er. Weil es diesen Job in genau dieser Firma gibt es ja nur das eine Mal. Und ich will dann auch nicht in Neid verfallen zu, oh, warum hat der das geschafft und ich nicht? Sondern es ist eher so, klar, manche Dinge haben Leute vorgelebt und da kann man sich was abschauen, aber ich will mich jetzt nicht, oder ich will jetzt nicht den Lebenslauf von jemand anderem kopieren, sondern schon meine eigene Person sein. Aber ja, also ich würde schon sagen, mit Frauen kann ich mich halt einfacher identifizieren, wenn ich selber mich als Frau identifiziere. Und ich weiß, mit welchen Voraussetzungen man als Frau an die Sache rangeht, dass man eben oft die einzige Frau in einem Raum ist. Und sehr oft ist das halt auch ein Thema, worüber man sich austauscht und sagt, hey, wie fühlt sich das für dich an? Wie hast du das gemacht? Was hast du, was hat dich dazu bewegt, auch in so eine Rolle zu gehen? Und deswegen, ja, vernetze ich mich schon viel mit Frauen in ähnlichen Firmen oder ähnlichen Positionen.
Beschreib mal, ja, was ist das für ein Gefühl, denn in einen Raum zu kommen, wo dann ja nur Männer sitzen, ja, und vielleicht auch älter und keine Ahnung, ja, und schon x Jahre irgendwie im Business. Wie fühlt sich das an?
Also ich habe absolut nichts gegen Männer und ich in meinem Job arbeite ich sehr viel mit älteren, also älter als ich, Männern. Deswegen, ich arbeite auch sehr, sehr gerne mit Männern. Aber man hat schon oft das Gefühl, man kommt in den Raum und man muss sich erstmal beweisen. Weil die schauen dich an und denken sich, die ist jung, sie ist eine Frau, gucken wir mal. Und dann kriegt man auch oft sehr, wie soll man sagen, herausfordernde Fragen. Und ich bin da schon, oder ich gehe da schon in so einer Einstellung rein. Ja, ich kann das, ich bin kompetent, aber ich muss es denen erstmal beweisen. Und ich glaube, oder ich kann es mir vorstellen, dass es für Männer anders ist, wenn man einfach in den Boys Club reingeht und sagt, hier bin ich. Also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt hier ganz offensichtlich ein Attribut, was mich anders macht, oder sogar zwei, weil ich bin jung und ich bin eine Frau. Und ich muss mich erstmal beweisen, dass ich quasi in dieser Gruppe Stand habe.
Was können wir Männer da besser machen?
Frauen einstellen. Nein, aber halt die Möglichkeiten schaffen. Und natürlich auch, also ja, Alliierte sein für die Frauen, die in die Positionen kommen wollen. Ein Thema, was, also klar bin ich jetzt selber noch nicht davon betroffen, weil ich habe keine Kinder, noch nicht, hoffentlich. Aber es ist so, dass in vielen Positionen sind nun mal heute, also in vielen Führungspositionen sind heute Männer. Und wenn jetzt eine Frau eine Position haben möchte und sich dafür bewirbt, dann kann es oft sein, dass aufgrund von Elternzeiten, Mutterschutz, man hat sich dazu entschieden, auch zu sagen, ich mache länger Elternzeit. Der Lebenslauf von einer Frau, die sich für die gleiche Stelle bewirbt, halt nicht so shiny ist und perfekt wie der von einem Mann, weil der Mann halt die Elternzeit nicht gemacht hat. Es ist aber trotzdem nicht so, dass die Person weniger kompetent ist. Aber oftmals ist es dann halt so, oh, der Lebenslauf ist besser, ich nehme die Person. Und da halt wirklich zu sagen, nee, ich gucke mir auch eine Frau an. Oder ich setze sogar eine Quote. Ich sage, mindestens 3 Frauen interviewen wir. Oder wir stellen mindestens 50% Frauen an in unseren Stellen. Das finde ich schon was aktuell natürlich dann Männer in Vorständen entscheiden müssen, dass es sich ändert.
Ja, super, ich nehme es mit. Ich finde es, hey, weil ich es spannend finde, weil und zwar vor allem dieses Gefühl, weil ich es jetzt auch schon in einem anderen Interview gehört habe, in den Raum reinzukommen und so das Gefühl zu haben, ja, man wird so vorqualifiziert, mhm. ja. Und darum geht's auch, ja, zu, wie kann man eine Atmosphäre vielleicht auch schaffen, ja, oder etwas aufbrechen, dass das nicht passiert. Mehr Frauen einzustellen, ist, glaube ich, absolut richtig. Das Thema gerade im Tech-Bereich, wir wissen es ja selber oder ich kenne es ja auch, ja, du hast halt weniger tech-affine Frauen aktuell. Oder nicht tech-affin, will ich gar nicht sagen, sondern wir kriegen einfach weniger Bewerbungen im Vergleich. Aber also sehr spannend, weil das auch das bestätigt, was einfach auch schon gehört hat. Wie stehst du zum Gendern an sich?
Also ich glaube, ich habe vorhin auch Mitarbeitende gesagt. Also ich versuche schon umzusetzen, aber ganz viele Dinge sind bei mir auch einfach so tief verankert, die ich dann immer in der männlichen Version sage. Ganz oft merke ich aber schon, dass es halt auch Klischees fördert. Also zum Beispiel ein Thema aus auch wirklich dem Daily Business ist so, ich habe mit dem CIO gesprochen und dann geht man direkt davon aus, als ein Mann. Also oder auch, ja, selbst wenn ich es auf Englisch sage, dann würde ich sagen, I talked to the CIO und dann fragt mich mein Kollege, what's his name? Also direkt so dieses his. Und es muss ein Mann sein. Und natürlich, wenn man das, also jetzt they in Englisch verwenden würde oder bei uns eben in Deutsch gendern würde, dann glaube ich, würden sich halt diese Stereotypen so langsam ausschleifen. Aber es ist, ja, ist schon schwierig, sich davon, also komplett wegzukommen von der schon sehr männlich konnotierten Sprache, die man halt schon seit klein auf verwendet. Also der Gast, der heute im Podcast ist, ist auch nicht, schließt auch nicht jeden ein, weil es ist der Gast. Aber die Gästin, Gast, Sternchen in, ja, also viele Dinge sind halt schwierig da umzusetzen, wenn man natürlich sprechen möchte.
Ich weiß, ich ernte vielleicht da auch einen Shitstorm, aber ich stehe da auch zu meiner Meinung. Ich habe manchmal das Gefühl, dass genau diese Art der Debatten, dieses Gendern und Sternchen und Innen und Gästinnen oder ja, eigentlich von dem eigentlichen Problem ablenkt. Ja, das, was du nämlich eigentlich beschreibst, dieses, dass man sich nicht wohlfühlt in einer gewissen Situation, weil eine Quote vielleicht deutlich besser wäre, als sich darüber irgendwie zu streiten, ob wir in unserem Sprachmustern mit Sternchen und Innen und so weiter. Ja. Mhm. Und diese Debatte hat aus meiner Sicht führt dann dazu, dass, ich glaube, es war neulich eine Forsa-Umfrage, 80% oder 90% der Bundesbürgerinnen und Bürger das auch ablehnen. Vielleicht sind es auch nur 70, ne? Aber eine Mehrheit zumindest ja, das ablehnt und dadurch irgendwie das ganze Thema irgendwie aber wieder an Fahrt verliert. Ja? Mhm. Aber man sollte mehr darauf achten, glaube ich auch, aber es ist schwer eine Grenze, glaube ich, so für mich als Orthonormalmensch irgendwie auch da zu treffen.
Ja, es ist halt einfach noch eine Veränderung und also, wenn man sich die Sprache anschaut, wie sehr sich die Sprache jetzt auch über die Jahrzehnte verändert hat, ist es, glaube ich, eine Veränderung, die sich mehr und mehr natürlich anfühlen wird. Also ich glaube jetzt die Kids, die aktuell in der Schule sind, die werden das viel, viel einfacher haben mit dem Gendern, wenn sie das lernen von früh an. Und dann gewöhnen sich auch die Eltern dran, bestimmt. Und ich glaube, ja, wie gesagt, also manche Dinge, die man früher nicht gesagt hat, weil es gab keine Ärztin, das sagt man heute ganz natürlich. Und ich glaube, so wird es damit auch sein. Aber es ist, die Veränderung schließt natürlich Sprache auch mit ein. Muss es so erzwungen sein, ist die Frage. Aber ich glaube, es ist schon eine Veränderung, die es irgendwann geben wird. Also, oder die natürlicher sein wird.
Wie beschreibst du oder wie ist deine Meinung zum Thema Work-Life-Balance?
Sehr wichtig. Also ich finde Work-Life-Balance ist ein sehr wichtiges Thema. Ich habe inzwischen einige Leute bei mir im Freundeskreis, aber auch im Arbeitskollegen-Umkreis, die sich wirklich in einen Burnout gearbeitet haben. Ich glaube, mit diesem Verschwimmen von was ist mein Arbeitsplatz, was ist mein Zuhause, dadurch, dass wir alle Homeoffice machen, dass wir viel zu Hause sind und gleichzeitig arbeiten, dass wir überall erreichbar sein können, auch für Arbeitsmeetings, verschwimmt es halt sehr stark. Und da muss man noch mehr drauf achten, Arbeit, Arbeit und Leben, Leben. Weil ich zum Beispiel bin jetzt jemand, wo ich sage, ich bin im Urlaub und ich möchte arbeiten. Also, weil irgendwo muss ich eine Grenze ziehen, dass ich auch nicht 24/7 arbeite. Und und wie gesagt, wird immer schwieriger, wenn man immer mehr das vernetzen kann. Aber ich finde es super wichtig, dass man da Grenzen zieht. Für sich selber und seine mentale Gesundheit.
Werbung.
Hey, kommt dir das bekannt vor? Du brauchst ASAP die wichtigsten Agentur-KPIs, willst über den Stand laufender Projekte berichten oder in die Budgetplanung für das nächste Jahr einsteigen? Aber die Daten lassen sich nicht einfach so leicht zusammentragen. Alle Infos liegen verteilt auf diversen Tools, komplett unübersichtlich. Der maximale Pain. Mit der smarten Agentursoftware von Avery wäre das nicht passiert. Avery ist Marktführer im Dachraum und wird von über 2500 Agenturen genutzt. Steuere auch du deinen Agentur-Workflow zentral in einer Software. Vom Angebot über die Projektplanung bis zur sauberen Abrechnung und dem Controlling. Avery hat für jede Agentur das passende Tool, von groß bis klein, von Full-Service bis Influencer-Marketing. Jetzt kostenlos testen auf avery.io/podcast. Den Link findest du wie immer auch in den Shownotes. Agentursoftware von Avery.
Werbung Ende.
Was motiviert dich?
Zum Aufstehen in der Früh.
Neben dem Affeolet.
Die Sonne. Aber
also gerade jetzt, ja, wenn wir über Work-Life-Balance sprechen, und wir hören das ja auch immer wieder und wissen das auch, ja, dass man muss ja auch irgendwie einen Antrieb haben. Ja, irgendwas treibt einen an. Sonst ist man so konstant in diesem sinnsuchenden Umfeld und meistens nicht zielführend am Ende des Tages, ja, weil es eher Fluchtwege sind. Deswegen Frage, ja, was spornt dich an?
Also zum einen, ich finde schon, also diesen Sinn in seiner Arbeit zu sehen, ist glaube ich schon was für mich motivierend ist. Ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, ich muss die Welt verändern in meiner Arbeit jeden Tag, aber ich muss schon am Ende des Tages sagen, heute habe ich was geschafft. Heute am Ende des Tages geht es irgendwie manchen Leuten besser, weil sie mit mir geredet haben. Oder zumindest haben wir heute ein Problem gelöst, was ein Kunde hatte oder was einer meiner Mitarbeiter hatten. Also so zumindest so ein Produkt am Ende des Tages, so deine Arbeit war was wert. Das ist für mich super motivierend. Ich liebe To-Do-Listen, die motivieren mich auch. Also zu sagen, so das habe ich abgehakt, das kann ich streichen. Wirklich am Ende des Tages so dieses, ich habe Sachen geschafft zu sehen. Und also gutes Wetter motiviert mich auch, in der Früh aufzustehen und einfach zu sagen, okay, die Sonne scheint und es ist Elan da. Das, glaube ich, hilft total. In den kalten und grauen Monaten ist man generell immer für gefühlt weniger motiviert. Und die Mitarbeitenden und auch so Menschen einfach, so Energie von anderen zu bekommen. Ich bin tendenziell eher eine extrovertierte Person. Und mir hilft es total, in einer Gruppe zu sein und sich gegenseitig anzuspornen. Und wenn man merkt, so man arbeitet in einem Team und alle arbeiten zu so einem gemeinsamen Ziel, das motiviert mich total. Und das ist bei uns in der Kultur, in der Firma sehr verankert. Deswegen passt das sehr gut.
Super. Was sind so deine Inseln? Also wie bekommst du Energie? Wie schöpfst du Kraft? Hobbys? Ja, was machst du da? Gibt's da?
Ich spiele seit sehr langer Zeit Volleyball, immer im Team. Also da ist auch wieder das Team, was mich anspornt und mich auch dazu bekommt, dass ich ins Training gehe, wenn ich schon sehe, so und so viele haben schon zugesagt, ich muss auch, auch wenn man mal nicht motiviert ist. Oh ja, ich habe ganz, ganz lang, wieder Shoutout nach Maisach, bei der TSG Maisach gespielt und habe aber schweren Herzens für diese Saison entschieden, dass ich jetzt nicht mehr eine Stunde hin und her fahren möchte und spiele jetzt beim FTM Schwabing.
Irgendwas an? Also Sport ist ein Ausgleich?
Ja. Achso, ich habe super viel Zeit mit Freunden, also auch nach der Arbeit in Gruppen zusammen. Ich mach auch gern Yoga, ich lese gerne, ich singe viel zu Hause zum Leidwesen meines Freundes. Also ich singe wirklich sehr, sehr viel. Ich spiele auch Gitarre. Ja, und dann halt an den Wochenenden bin ich gerne auch mal in den Bergen, so ein bisschen Natur, weil eigentlich bin ich schon eher ein Stadtmensch, aber manchmal muss man auch raus ins Grüne und gehen gerne auf Konzerte. Doch, bin schon sehr viel aktiv.
Das ist gut. Nimmst du Druck und Stress und Ärger mit nach Hause?
Wenn man schon zu Hause ist, also im Homeoffice, ist es wie gesagt sehr, sehr schwierig, da so den Cut zu machen, finde ich. Und ich merke das auch, wenn ich vor allen Dingen im Homeoffice bin, wenn es mir dann zu viel wird, dass ich sage, okay, ich muss jetzt mal aufstehen. Einfach mal weg mit den Augen vom Computer und vom Stress und einfach mal aus dem Fenster gucken oder mal in die Küche gehen, mir ein Wasser holen und dann kurz durchatmen und wieder hinsetzen. Weil manchmal ist man halt dann in seiner kleinen Welt am Bildschirm und stresst da total rein und denkt sich, okay, eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wenn man dann mal kurz seine Zeit hatte. Während Corona, wo man ja wirklich sehr, sehr wenig anderen Kontakt hatte, also außer Arbeit und vorm Computer sitzen, habe ich mich auch wirklich dazu gezwungen, dass ich jeden Mittag mindestens eine Stunde einen Spaziergang mache. Einfach um mal frische Luft zu bekommen, was anderes zu denken, dann auch mal die Kopfhörer zu Hause zu lassen. Das mache ich auch sehr selten. Es hilft aber halt einfach mal mit seinen Gedanken auch alleine zu sein. Und das mache ich manchmal ungern. Also auch so in der U-Bahn oder so habe ich immer Kopfhörer drin. Und dann denke ich mir manchmal so, ja, weil ich die Leute auch gar nicht mehr aushalte. So, und man, eigentlich will man sie ja aushalten. Und dann zwinge ich mich mal so eine Woche immer meine Kopfhörer zu Hause zu lassen, um einfach mal wieder die Umgebung um mich rum wahrzunehmen. Ja, also das ist.
Wie findest du das Thema New Work und das Remote Arbeiten? Ist das was, klar, mit Corona hat sich das natürlich deutlich verstärkt oder ist eigentlich so richtig eigentlich an die Oberfläche gekommen, aber jetzt so dein persönlicher Eindruck?
Feedback also ich finde, zum einen finde ich super cool, weil es sehr viele Möglichkeiten für Leute schafft, also zum Beispiel auch, wenn man sagt, Kinderbetreuung wird halt einfacher gemacht, wenn du nicht die Kita direkt neben deinem Arbeitsplatz hast, also neben deinem Büro hast, dann kannst du das irgendwie nicht vereinbaren und so ist es halt so, du kannst von zu Hause arbeiten, du bist viel flexibler in deinen Arbeitszeiten. Es hat super viele Vorteile, auch zu sagen, hey, ich arbeite mal einen Monat aus Spanien oder aus Frankreich oder ich möchte in die Sonne im Winter. Ist halt viel einfacher gemacht, du musst nicht den Arbeitgeber wechseln und das finde ich total spannend und auch sehr relevant. Wie gesagt, so dieses Thema, es verschwimmt halt sehr stark, was ist denn eigentlich meine Arbeit, was ist meine Freizeit und wie viele Arbeitsstunden mache ich denn wirklich auf dem Papier? Klar, man kann da auch sagen, mir ist es an sich nicht so wichtig, wie viele Stunden ich mache, solange meine Arbeit gemacht ist. Aber man muss halt schon auf sich selber Acht geben und sagen, okay, es muss auch noch was anderes geben als Arbeit. Das wird halt immer schwieriger und da sehe ich es so ein bisschen kritisch. Da müssen wir, glaube ich, auch als Gesellschaft einfach noch lernen, wie wir damit umgehen, weil es noch nicht so gang und gäbe ist. Und es ist halt auch für viele Jobs eine Herausforderung, die man halt nicht aus dem Homeoffice und mal für 2 Monate aus Spanien machen kann. Die müssen dann trotzdem attraktiv bleiben, wie Ärzte etc., die halt an einem bestimmten Ort zu bestimmten Zeiten da sein müssen. Genau, deswegen, also ich sehe es als positiv, aber man muss natürlich gucken, wie man es sozial verträglich umsetzt.
Was ist deine Meinung zur 4-Tage-Woche?
Auch spannend. Ich glaube, also man kann ja heute, also zum Beispiel bei uns, kann man schon sagen, ich gehe auf 80% runter von meinen Arbeitsstunden und habe dann auch einen Tag frei. Funktioniert recht gut bei den Kollegen, die es machen. Ich glaube, es ist eher so dieses Jahr, man macht wirklich einen ganzen Tag frei. Ich persönlich mag meinen Freitag schon, also es wäre wahrscheinlich Freitag. Bei den meisten, Freitag oder Montag sind immer so die Tage, die man nicht machen möchte und nicht arbeiten möchte. Ich glaube, mein Freitag, der ist halt so Admin und so die Sachen, die man sonst nicht schafft. Ich glaube, man würde seine Arbeit schon auch irgendwie in 4 Tagen schaffen, aber es, ich weiß nicht, für mich hat der Freitag schon irgendwie so was Romantisches, wo man so ein bisschen entspannter an die Arbeit reingeht, weil die Kunden ja meistens ab mittags dann auch schon alle am Wochenende sind und sich nicht mehr die ganze Zeit melden und dann kann man so ein paar Sachen abarbeiten und kann irgendwie entspannter ins Wochenende gehen. Ich glaube, in 4 Tagen wäre es dann schon sehr zack, zack, zack durchgetaktet. Ja, müsste man sich überlegen. Aktuell mag ich meinen Freitag.
Der romantische Freitag.
Der romantische Freitag. Wenn man noch so ein bisschen arbeitet, bevor das Wochenende startet.
Sehr gut ausgedrückt für die Admin-Arbeit. Gehen wir mal in das Thema Customer Success rein. Mhm. Was macht, wie kriege ich jetzt die weibliche Form von Customer Success?
Customer Success Managerin.
Managerin oder Mitarbeiterin. Aber was macht eine gute Customer Success Managerin aus?
Naja, man muss auf jeden Fall gern mit Menschen arbeiten wollen, weil man eigentlich quasi eine große Zeit seines Tages in Calls, in Gesprächen mit Kunden verbringt. Also man muss Lust haben, mit Leuten zu arbeiten. Man muss oder man darf immer offen sein für Neues, also für neue Probleme, für neue Anwendungsfälle, für neue Ansichten, für neue Unternehmensstrategien, die in dem Unternehmen, mit dem man arbeitet, dann auf einen einprasseln. Man braucht so eine gewisse Proaktivität. Also auch zu sagen, bevor der Kunde mit dem Problem um die Ecke kommt, sage ich dem schon, ah ja, das könnte für die ein Problem werden. Ich gehe direkt schon auf den Kunden zu. Man sollte auf jeden Fall auch gerne im Team arbeiten und ja, einfach, also bei uns im Fall jetzt von Customer Success Management in einer IT-Firma sollte man natürlich auch Lust haben, mit einer Software zu arbeiten und da auch immer Neues zu lernen. Wir sind sehr, sehr stark im Austausch auch mit unserem Produktteam. Also alles, was an Feedback von den Kunden kommt, fließt bei uns ins Produkt mit rein. Und da natürlich auch intern in der Firma vernetzt zu sein, gerne die Success Stories des Kunden zu präsentieren. Das gehört alles so zu dem perfekten Customer Success Manager dazu.
Wie schafft ihr oder wie schaffst du es, eine enge Kundenbeziehung aufzubauen? Das sind ja nicht nur, gerade auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht in dem Metier tätig sind. Ne? Mhm. Customer Success bedeutet nicht nur Happiness, ne? Sondern es ist auch ein Problemlösungsjob. Nicht so heavy wie Support wahrscheinlich, aber doch auch in die Richtung. Wie kriegst du das gemanagt? Wie kriegst du das hin, dass die gut drauf sind, ne?
Ja, also ich finde es nicht nur dieses Problemlösen-Aspekt, sondern auch ganz klar das deutsche Wort für Expectation Management, Anforderungsmanagement. Also man muss ganz klar den Kunden auch sagen können, das können wir nicht oder das werdet ihr so mit unserem Tool nicht umsetzen können. Also man muss schon auch in nicht so angenehme Konversationen mit den Kunden manchmal reingehen können, weil uns oder also jetzt vor allem in den Firmen, wo ich gearbeitet habe und auch im Customer Success, den ich pflege oder den ich gut finde, muss man halt einfach eine sehr vertrauensvolle Beziehung mit seinem Kunden aufbauen und sagen, okay, ich bin dein Ansprechpartner, ich bin die Person, der du vertrauen kannst, für alle die Themen, die wir hier als Produkt abbilden können. Du kommst mit einer Frage auf mich zu und ich weiß genau, die Antwort können wir dir nicht liefern. Dann sage ich dir das aber auch genauso. Weil sonst bist du als Kunde, wenn ich dir dann irgendwie versuche, das irgendwie anders hinzukriegen, dann scheitern wir. Oder ich verspreche dir das Blaue vom Himmel und es funktioniert dann nicht. Dann bist du total enttäuscht und dann habe ich dein Vertrauen verloren. Und das ist das Schlimmste, was dir an sich passieren kann, wenn du diese Beziehung aufbaust. Deswegen, man muss auch in die harten Konversationen gehen und sagen können, hey, das können wir nicht. Oder da passt unser Product Fit nicht für dich. Dann sagen wir lieber, hey, wir kündigen den Vertrag, bevor wir dich sozusagen nicht erfolgreich machen. Und darum geht es. Also Customer Success ist nicht, wir machen dich super happy und du denkst, alles ist toll, sondern wir machen dich erfolgreich und auch unsere Produkte sind für dich der perfekte Fit. Wenn wir merken auch schon, also da muss ich sagen, es funktioniert bei uns sehr gut, auch im Sales-Prozess schon vor, bevor wir im Customer Success übernehmen, nachdem der Vertrag unterschrieben ist, dass wir wirklich klar sagen, wir haben so diesen Product-Led Sales, nennt man das. Also das geht wirklich von unserem Produkt aus, ob das passt oder nicht. Also unser Kunde darf sich das Produkt anschauen, er darf das Produkt ausprobieren. Und wenn die sagen, nee, das passt nicht, dann ist das auch völlig fein. Weil bevor wir einen Kunden haben, der dann unterschrieben hat und unglücklich und nicht erfolgreich ist, das ist für uns keine gute Referenz, das ist für den Kunden verlorene Zeit und verlorenes Geld, dann haben wir lieber die richtigen Kunden, die dann auch sagen, hey, euch empfehlen wir weiter, das hat so gut funktioniert bei uns, das sind die richtigen Anwendungsfälle für uns und wir haben da auch ein tolles Ergebnis rausbekommen. Das sind die Kunden, mit denen wir arbeiten können und so funktioniert Customer Success.
Es ist ja häufig so, dass Sales natürlich so die Pusher oder Pusherinnen sind, ja. und einen Deal oder über die Ziellinie bringen müssen. Das ist ihr Job, ja. Und damit natürlich auch schon das Erwartungsmanagement natürlich relativ hochgesetzt ist teilweise, ne? Wie agiert ihr da bei euch in der Company zwischen jetzt deiner Abteilung, also im Success und Sales? Wie sind da die Feedbackläufe?
Sehr, sehr eng. Und wie gesagt, also ich muss sagen, bei uns funktioniert es sehr gut, dass Sales eben nichts verkauft, was unser Produkt nicht kann oder schon so. Das Feature wird erst in 3 Jahren released, aber wir verkaufen es jetzt schon. Funktioniert bei uns sehr gut, dass es nicht der Fall ist, weil wir auch ganz klar sagen, bei uns ist nicht nur eine Land, also wir landen den Kunden mit einer guten Story, wir haben den dann als Kunden für ein Jahr und danach kündigen sie, weil sie sagen, oh, die können das ja eigentlich gar nicht, sondern bei uns ist ganz klar, wir landen beim Kunden mit einer guten Story, mit unserem Produkt, aber dann geht's auch wirklich in die Expansion, also wir wollen das, was der Kunde mit uns macht und auch welche Produkte er nutzt, idealerweise so weit es geht erweitern und die Kunden sollen immer mehr von unserer Produkt, also von unseren Produkten und von unseren Anwendungen nutzen. Das heißt, es bringt, wie gesagt, niemanden was, weil auch der Sales natürlich davon profitiert, wenn die Kunden mehr nutzen, weil die letztendlich ja auch die Kommission dafür bekommen. Das heißt, wir als Team sagen, hey, wir wollen dich als Kunden erfolgreich machen und wir starten mit diesem Produkt. Aber auf Dauer macht es vielleicht Sinn, das andere Produkt auch noch mitzunutzen. Und dann kommt immer mehr dazu. Aber zum Beispiel auch, was wir nicht von Anfang an machen, dass wir sagen, wir verkaufen das komplette Produkt und dann nutzt du im ersten Jahr nur einen Teil davon. Weil wenn du schon weißt, du nutzt im ersten Jahr nur einen Teil davon, dann verkaufen wir dir diesen Teil. Und dann nach dem ersten Jahr können wir immer noch sagen, wir verkaufen dir die ganze Suite, wenn du sie brauchst. Genau. Also das funktioniert sehr gut. Wir haben sehr, sehr regelmäßige Austauschtermine mit unserem Sales-Team, mit dem wir eng zusammenarbeiten. Versuchen da auch immer mehr in die Richtung zu gehen, dass es so Sales-Quads, also Customer Success Manager und Sales-Mitarbeitende quasi wenig Unterschiede in den Personen haben, mit denen sie zusammenarbeiten, dass sie wirklich immer im Team auftreten und sich dann dadurch sehr gut kennen, viel austauschen können. Und ich habe natürlich auch regelmäßige Austauschtermine mit meinen Counterparts auf der Sales-Seite, dass es dann auch von den Prozessen und von den Teams, von der Stimmung, von dem Ganzen drumherum auch passt.
Werbung.
Welcome to the Jungle. Der Hustle ist dein Wegbegleiter. Jeder Tag eine weitere Sprosse auf der Karriereleiter. Lerne weiter Hürden kennen, doch bleib niemals stehen und komm zu uns. Erzähl uns doch von deinen Problemen. Keep it rolling. Vom Projektmanagement zum Controlling. Ressourcenplanung, nichts gewinnen. Everything is flowing. Idee überragend, Budget überzogen. Nicht mit uns, denn hier werden Probleme behoben. Wir sind Avery. Für jede Agentur, egal wie groß. Die passende Lösung, Prozesse laufen hier makellos. Der Marktführer der Dachregion, das Beste für dich. Denn mit unseren Tools hast du alles fest im Griff. Kannst mit deinem Team gemeinsam Ziele anvisieren. Kassiere statt blamieren und Profite maximieren. Geh auf Avery.io und lass uns offen besprechen, welches Tool gut zu dir passt. Du kannst auch kostenlos testen. Ja.
Werbung Ende.
Wie habt ihr so schnell skaliert? Wir haben vorhin ja schon, hast du schon erzählt, von 300 auf 600 in 18 Monaten, 24 Monaten. Was ist das Geheimnis dahinter, ja? Also da funktioniert ja was irgendwie richtig gut. Klar, Produkt wahrscheinlich extrem stark, aber ihr seid auch in der Lage, irgendwie die Organisation so schnell nachzuziehen.
Ja, wir nutzen LeanerX für die IT. Na klar, es ist schon so dieses, wir haben halt sehr gute Prozesse, um unsere Tools auszuweiten, um zu verstehen, wie muss die IT sozusagen aufgestellt sein, um so vielen Leuten auch die Möglichkeit zu bieten, bei uns zu arbeiten. Ich muss ehrlich sagen, für ein Start-up in der Größe, wo wir angefangen haben und wo wir dann nach der Zeit hingekommen sind, finde ich, sind wir gar nicht so super schnell gewachsen. Also es war jetzt nicht diese Hypergrowth und einfach nur auf Wachstum angesetzt. Es war schon, wir hatten auch schon Phasen in der Zeit, wo ich jetzt da war, wo ich dachte, so ein, zwei Leute mehr im Team wären nicht schlecht. Aber wir müssen erstmal die Hiring-Pläne sozusagen also so auslegen oder die Leute finden, weil es natürlich dann auch immer ein Prozess ist, neue Leute einzustellen und zu finden, zu recruiten, die dann einzuarbeiten und dass es dann wirklich immer mehr wird. Das war relativ konservativ, finde ich, bei uns. Also es war jetzt nicht so, dass wir einfach mal auf gut Glück 10 Leute in einem Team geheiert haben und dann die Hälfte wieder entlassen mussten, weil wir gesagt haben, oh, eigentlich wird es ja gar nicht so groß. Das war bei uns gar nicht der Fall. Also weil auch unser CEO ganz klar sagt, das ist nicht seine Strategie, irgendwelche Layoffs zu haben. Das ist für ihn das Schlimmste. Deswegen waren wir da echt eher konservativ, aber klar, wir brauchen die Leute. Wenn wir immer mehr Kunden haben, immer mehr Interesse an dem Thema und an dem Produkt da ist. Wir haben wahnsinnig Glück in der aktuellen Situation, dass Enterprise Architecture und unsere Lösungen gefragt werden. Also das ist auch trotz Krise und Finanzen und Krieg und allem, was so kommt, Corona, dass es trotzdem sagt, okay, LeanIX ist ein Tool, in das ich in meinem IT-Budget investiere, weil es wichtig ist für mich, da Transparenz zu haben, um auch zu verstehen, wo kann ich Kosten einsparen. Und da, wie gesagt, haben wir wahnsinnig Glück und es geht weiter bergauf.
Wie rekrutiert ihr?
Auf verschiedenen Kanälen. Also auf jeden Fall, LinkedIn ist ein wahnsinnig wichtiger Kanal für uns. Also wir sind da auch im wirklich outbound Recruiting, dass wir Leute aktiv angehen. Aber klar, auch über die ganz normalen Plattformen, Stepstone und so weiter haben wir unsere Sachen ausgeschrieben. Was wir intern auch sehr stark machen, ist halt Referenzen. Also dass jemand, der schon bei LeanIX arbeitet, immer die beste Referenz natürlich für die Firma, für die Kultur ist. Haben wir super gute Erfahrungen mitgemacht. Ich habe selber auch jemanden zu LeanIX gebracht, weil ich gesagt habe, das ist eine tolle Kollegin, die will ich hier auch in der Firma haben. Und man merkt das schon, also wenn jemand das die Story selber erlebt und sagt, die Firma ist cool, die Leute sind cool, ich habe hier Spaß an der Arbeit und ich möchte, dass diese Person das auch hat, aber auch ich sehe die Person auch bei uns in die Kultur passen und das ist jemand, der ist kompetent für den Job, weil sonst würde jemand, der selber in der Firma arbeitet, sie auch nicht empfehlen. Deswegen funktioniert das ja sehr gut für uns. Genau, und auch natürlich ein kleiner Referenzbonus.
Wenn du jetzt in deinem Team Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchst, auf was achtest du bei einer Bewerbung oder bei einem Gespräch dann?
Ja, also genau auf diese Sachen, die ich gesagt habe, mit Proaktivität, jemand, der gerne mit Kunden und mit unterschiedlichen Leuten zusammenarbeitet und so dieses Tech-Thema Enterprise Architecture, wo man sagt, ich habe da nicht Angst davor, sondern ich habe Bock, mich da reinzufuchsen, ich möchte was lernen, ich möchte mich da ausrichten in so eine Richtung Tech und ja, da achte ich drauf und natürlich haben wir also in unserem Bewerbungsprozess auch so eine Case Study, dass man merkt, okay, hat sich die Person wirklich mit dem Thema befasst, versteht die Person, was wir machen. Da achte ich auch sehr stark drauf, weil man tut sich selber keinen Gefallen und man tut auch der Person keinen Gefallen, wenn es nicht passt, einfach von der Firma. Und dann ist uns auch wichtig, dass es guter Kulturfit ist, also dass die Person dann auch ins Team passt. Deswegen haben wir immer ein Teamfit-Interview und wo dann einfach das Team also auch ohne die Führungsperson mit dem Bewerber, mit der Bewerberin spricht und einfach mal versteht, wer ist es denn? Und mir ist es auch total wichtig, dass die Person auch nicht nur Arbeit ist. Also manchmal ist man in diesem Bewerbungsprozess so total, okay, ich muss das jetzt alles beweisen und ich muss zeigen, dass ich dann auch noch in meiner Freizeit irgendwelche Bücher über IT lese. Und ich denke, cool, ja, aber es gibt dich auch noch außerhalb der Arbeit und ich meine, ich arbeite gerne mit meinen Mitarbeitern zusammen, weil wir halt auch mal abends uns zusammensetzen können bei einem Wein oder bei einem alkoholfreien Getränk und sagen, hey, was machst du denn eigentlich außerhalb der Arbeit? Und wer bist du eigentlich als Mensch? Weil nur mit unterschiedlichen Charakteren und unterschiedlichen Leuten macht es ja dann auch wirklich Spaß, zusammenzuarbeiten. Wenn alle genau gleich sind und genau die gleichen Interessen haben, ist ja auch total einseitig. Und deswegen, also da achte ich auch drauf und das ist bisher uns sehr gut gelungen. Also unser Team ist ganz, ganz international aufgestellt, aber auch total unterschiedlich von jemandem, der Ende 30 mit 2 Kindern und jemand, der gerade komplett Berufsneuansteiger ist, dass es trotzdem zusammenpasst und die Leute gut zusammenarbeiten können, ist einfach cool.
Erlebst du bei so Bewerbungsgesprächen auch so ein bisschen dass die Grenzen so ein bisschen weiter rausgeschoben werden, was das Thema, ich fordere das und das, um ja hier überhaupt dann zu arbeiten. Und sind das potenzielle Teamfits für dich? Wahrscheinlich eher nicht, ne?
Also es gibt schon dieses also wir haben halt einen Fachkräftemangel in Deutschland und wir merken schon, dass es oftmals so ist, dass es dann heißt, ja, aber die Firma bietet mir so viel und ihr bietet mir so viel, nee, ich will dann mehr oder ich will das noch und hier noch. Und ich sehe es, auf der einen Seite denke ich mir als auch selber als Mitarbeiter, ich sehe es eigentlich positiv an, dass man sagt, hey, ich bin, also ich habe selber Ansprüche an meinen Arbeitgeber, ich weiß, in welchem Umfeld ich gut arbeiten kann. Und das ist mir wichtig, also dass man das auch offen kommuniziert. Vor allen Dingen wieder, um das Thema Frauen auch anzusprechen. Man weiß ja, dass Frauen immer eher weniger mutig sind bei den Gehaltsverhandlungen und sagen, ja, okay, das will ich eigentlich wirklich als Gehalt haben. Deswegen finde ich das an sich keine gute Sache, keine schlechte Sache zu sagen, hey, das ist eigentlich meine Erwartung. Es ist halt schon zum Teil so, dass man sich denkt, ja, okay, keine Firma kann dir alles bieten und irgendwo müssen wir auch schauen, dass es sich lohnt. Und oftmals denke ich mir so, du musst auch erstmal abliefern, weil man selber muss sich ja auch so ein bisschen beweisen, dass man wirklich die richtige Person für die Stelle ist. Und wenn jemand ins Bewerbungsgespräch reingeht, so eine Lala, also Performance abgibt und dann sagt, aber jetzt hätte ich gerne noch das und das und das und das, denke ich mir, nee, das ist kein Teamfit, weil ich will schon Leute, die da sind, die sagen, hey, ich bin motiviert, ich möchte mein Bestes geben und ich möchte der Firma auch was bringen. Dafür, im Gegenzug, möchte ich aber auch was haben. Und dann ist es völlig in Ordnung. Aber zu sagen so von vornherein, ich fordere das, aber ich habe noch nichts geliefert, finde ich dann eher schwierig.
Jetzt sind wir ja wahrscheinlich ja gerade wirtschaftlich nicht in so einer Top-Lage wie vor ein paar Jahren noch. Dreht sich das aus deiner Sichtweise oder aus deiner Erfahrung jetzt auch wieder, dass so ein bisschen so mehr eine Waage reinkommt, ja, dass es nicht so ein, die Arbeitgeber so getrieben werden?
Also ich finde es, also ich habe es zumindest, also ich selber bin jetzt nicht auf der Suche nach einem neuen Job, deswegen weiß ich es nicht vom Arbeitnehmermarkt. Aber ich finde zum Beispiel, was ich von Freunden höre, ist es schon so, dass die sagen, oh, es ist schwieriger, einen neuen Job zu finden oder auch wirklich sogar zum Bewerbungsgespräch eingeladen zu werden. Es werden weniger Anfragen auch rausgeschickt und halt vor allen Dingen in der Tech-Branche gab es jetzt halt auch einfach viele Firmen, wo man immer dachte so, das sind die Shooting-Stars wie Salesforce oder Google, wo es dann auch hieß, ja, nee, die haben Leute entlassen. Und da denkst du dir dann schon so, oh, es geht ein bisschen in eine andere Richtung, dass du sagst, oh, es ist vielleicht nicht mehr so einfach immer auf dem Arbeit, auf dem Arbeitsmarkt wirklich immer was zu finden. Deswegen kann man sich da schon glücklich schätzen, wenn man einen sicheren Job hat und es bei der Firma gut weitergeht. Ich glaube, es wird sich irgendwie alles finden und einpendeln, weil es hat es ja bisher in der Geschichte immer irgendwie getan. Also es gab ja viele Krisen schon und irgendwie sind wir aus allen rausgekommen. Ich glaube, in Deutschland müssen wir schon ein bisschen was tun, auf jeden Fall. Also so Digitalisierung und Bürokratie vereinfachen und solche Geschichten, dass es einfacher auch wird für Leute, neue Firmen zu gründen, dass mehr Arbeitsplätze halt dann auch wieder geschaffen werden. Aber ich glaube, das kriegen wir schon hin. Und wie gesagt, Arbeitgeber, dass wir getrieben werden. Ich glaube, bei uns oder ich zumindest in meinen Bewerbungsgesprächen, ich lasse mich da halt auch nicht so richtig drauf ein. Also weil für mich ist das dann halt kein guter Fit fürs Team, wenn du erstmal nur forderst, aber nichts abliefern willst.
Absolut, ja. Also genau aber richtig, gut. Ja, unterschreibe ich. Das ist sehr gut. Kannst du uns ein Beispiel nennen für eine Situation, wo das schwierig war mit einem Kunden und wie man das dann ins richtige, ja, auf, sag ich mal, aufs richtige Schachbrett wieder bekommen hat und vielleicht auch sogar, wo du dann als Coach, der an der Seitenlinie steht, dann sogar vielleicht rein musst und deine Kolleginnen und Kollegen da unterstützen.
Mhm. Ja, also es gibt natürlich, egal in welcher Position, schon die Fälle, wo Kunden enttäuscht sind, wo wir auch wirklich einen Fehler gemacht haben als Firma. Oder wo unser Produkt vielleicht einen Bug hatte oder irgendwas halt nicht gut gelaufen ist. Und ich glaube, das Wichtigste, wenn man sagt, okay, der Fehler liegt klar bei uns, wir hatten da einen Outage und der Kunde hat genau in dem Moment eine Präsentation gehabt zu seiner Führungsschiene und dann ging's Tool nicht. Und er sagt, und er kommt in den Call, ist total aufgebracht. Zum Ersten, also was mir immer wichtig ist, dass man halt einfach trotzdem, auch wenn was nicht gut gelaufen ist, dass man respektvoll miteinander umgeht. Wenn man Kunden hat, die sehr cholerisch aufbrausend sind in so einem Call, das kann auch mal vorkommen, dass man sagt, boah, ich bin da jetzt richtig sauer, weil ich bin total enttäuscht und es ist einfach richtig schlecht gelaufen. Da muss man aber trotzdem erstmal versuchen, ein bisschen die Wogen glätten zu lassen. Wenn das jemand ist, der überhaupt nicht mit sich reden lässt, dann auch mal sagen, jetzt atmen wir alle mal durch und reden später nochmal, weil ich glaube, gerade ist die Stimmung viel zu angeheizt, dass wir hier irgendwie eine Lösung finden. Und dann, wenn man sozusagen diese persönliche Ebene hat und dann in Ruhe reden kann, dass man dann sagt, okay, wir haben, also ganz ehrlich, wir haben einen Fehler gemacht und halt auch dann schon mit einer, also die Lösung präsentiert oder einen Lösungsvorschlag präsentiert, also dass man nicht unvorbereitet dann in diese Konversation reingeht und sagt, ja, haben wir einen Fehler gemacht, ist jetzt halt so, sondern wirklich sagt, wir haben einen Fehler gemacht, wir gehen das offen zu und das sind die Optionen, die ihr jetzt habt. Entweder wir erstatten euch was oder ihr kriegt das Feature oder was auch immer umsonst. Also es sind jetzt nur fiktive Beispiele. Aber halt, dass der Kunde dann auch merkt, okay, wir machen einen Schritt in seine Richtung und uns ist auch wirklich wichtig. Genau, also das ist auch vielleicht der Grund, warum ich dann in einem Call drin bin, um auch wirklich zu zeigen, ist jetzt nicht nur der Customer Success Manager, die jetzt direkt mit dir in Kontakt ist, sondern es ist auch der Führungsebene. Also ich ziehe da auch gerne unseren Chief Customer Officer oder unseren VP für Europa mit rein, um einfach zu zeigen, hey, du bist uns als Kunde einfach wahnsinnig wichtig, egal wie groß dein Jahresumsatz jetzt mit uns ist. Wir sind einfach daran interessiert, dass es gut bei dir läuft und uns ist allen bewusst, wir haben jetzt hier den Fehler gemacht, lass uns drüber reden und zusammen eine Lösung finden. Und ich glaube, bisher diese Ehrlichkeit und die Offenheit und zu zeigen, dein Problem hat gerade Priorität, weil wir uns dessen bewusst sind, dass wir da falsch lagen oder dass dann was nicht gut gelaufen ist, das hat bisher bei den Kunden immer dazu geführt, dass sie gesagt haben, hey, cool, wir hatten jetzt dieses Problem, aber immer hat ihr es gut gelöst. Und wir sind weiter trotzdem gerne Kunde, weil ich glaube, in keiner Vertragsbeziehung gibt es nur schöne Zeiten und alles verläuft perfekt. Klar, gibt's auch, aber es ist jetzt nicht in den meisten Fällen so. Und dass man halt einfach auch durch die schlechten Zeiten zusammengehen kann, zeigt ja eigentlich, dass man eine gute Beziehung hat zum Kunden. Deswegen ja, also ich würde da schon sagen, das sind so die Tipps oder die Prozesse, die wir befolgen und die gut funktionieren.
Super. Liebe Viktoria, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche dir natürlich ganz, ganz viel Erfolg weiterhin auf deinem Weg, ja, von Führungsrolle zu Führungsrolle. Spannende Insights auch. Junger Mensch, der schon jetzt viel bewegt und ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, da die Insights mit uns zu teilen. Wie du weißt, haben wir ja so ein kleines, wie sagt man da, Tradition vielleicht schon, ja. Wäre schön, wenn du uns noch ein Thema oder einen Podcast-Gast empfiehlst, den du gerne mal bei uns hören würdest oder im Welcome to the Jungle-Umfeld.
Mhm. Ja, also ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Also erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut und war eine sehr schöne Konversation. Ich hoffe, es ist was dabei. Ich habe jetzt kurz vorhin drüber nachgedacht und ich glaube, interessant wäre tatsächlich der Marius Quast. Der hat einen YouTube, kommt nicht aus München, hat aber einen YouTube, also wohnt jetzt in München und hat einen YouTube-Channel, wo er viel Ski fährt und Rad fährt und hat auch da eine YouTube-Agentur. Und ich könnte mir vorstellen, dass ein interessanter Gast ist.
Super, dann Marius Quast. We come. Super, vielen Dank. Danke, Viktoria.
Gerne, danke.